Verbrechen. Der Podcast.
Eine neue Folge von Krone Verbrechen ist da mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit und heute sprechen wir über einen Fall, der gut 4 Jahrzehnte zurückliegt und in St. André-Wördern in Niederösterreich unweit der Donau spielt. Es geht zunächst um eine sehr, sehr ungewöhnliche Beziehung zwischen einer Frau, einer Erwachsenen und einem Teenager. Es handelt sich um Sieglinde Z., die zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt ist und sie lernt einen 16-Jährigen, einen erst 16-jährigen Buben kennen, Burschen kennen. Und es kommt tatsächlich zu einer Beziehung, die mehrere Jahre lang hält. Martin, erzähl einmal kurz, wie kam es dazu überhaupt?
Die Sieglinde Z. war eine Anwaltsgehilfin, hat dort in einem sehr schönen Haus gewohnt, gemeinsam mit ihrem Mann, der ein Techniker war. Und der Mann ist schwer an Krebs erkrankt. Er hat dann, weil er ja viele Chemotherapien hatte, dann wieder so Heilungsphasen daheim, Erholungsphasen zu Hause, hat er dann angefangen zu funken. Das hat natürlich die Jugendlichen aus der Umgebung irgendwie angezogen und da gab es immer einen Nachbarbuben, kamen andere Nachbarbuben auch. Da war der Michael K. dabei, der war damals 16 Jahre alt, ist eben in dieses Haus immer wieder gekommen, eigentlich um mit dem Mann da irgendwie zu funken. Es hat sich dann aber langsam angefangen zu entwickeln, eine besondere Beziehung zwischen dieser Frau und diesem Burschen. Sie hat dann später gesagt, also es war auch irgendwie so, also sie hat ihm wie einen, sie hat keine eigenen Kinder gehabt, dass er wie ein Sohnersatz irgendwie für sie war und dass ihn halt sehr ins Herz geschlossen hat. Und ja, und es war dann so, also dass sich zwischen den beiden trotzdem aus dieser Sohnbeziehung heraus eine Liebesbeziehung entwickelt hat. Also die beiden hatten dann ein Verhältnis miteinander.
Ist die Sieglinde Z. zu dieser Beziehung gestanden oder hat sie das erfolgreich geheim gehalten? Das heißt, haben die Leute in St. André das mitbekommen und vor allem ihr Mann?
Nein, das hat angeblich also niemand mitbekommen, also niemand wirklich. Es wurde schon ein bisschen gemunkelt, weil natürlich da eigenartige Dinge waren, aber ihr Mann wusste davon überhaupt nichts. Sie hat ihrem Mann das auch so erklärt, eben, dass das sozusagen das Ersatzkind ist, also das Kind, das sie sich immer so sehr gewünscht hat und nicht bekommen hat. Der hat dann bei ihr im Garten gearbeitet, dafür hat sie ihm ein wirklich sehr hohes Taschengeld gegeben. Seine eigene Mutter wusste nicht einmal, wie viel Taschengeld da wirklich gegeben wurde. Die eigene Mutter hat auch geglaubt, naja, das ist so eine Art Wahltante. Also so wurde die auch irgendwie betrachtet in der Familie des Burschen. Sie hat dem Burschen auch ein Moped gekauft, sie hat dafür gesorgt, dass der Bursch, der da zeitlang einmal gar nichts gemacht hat, eine Lehre beginnt zum Fernmeldetechniker und sie hat sehr viel Zeit mit dem Burschen verbracht und hat ihm letztendlich auch zu Urlauben eingeladen. Also sie sind sehr viel nach Kärnten gefahren, aber auch mal nach Italien, nach Griechenland und halt immer unter diesem Deckmantel, dass sie seine Wahltante sei.
Du hast die Geschichte im aktuellen Krone-Verbrechen-Magazin auch so genannt, die blutige Rache einer Wahltante. Der Schwerpunkt in diesem Heft ist ja, wenn Frauen morden. Mhm. Und da kommen wir dann später gleich drauf zu sprechen, was eigentlich hier passiert ist. Du hast diese Beziehung jetzt als eigentlich sehr fürsorglich und mütterlich beschrieben. Dennoch war es natürlich auch eine sexuelle Beziehung zwischen einer um 20 Jahre älteren Frau und diesem 16-jährigen Buben. Wie lange ging das dann gut?
Das war 3 Jahre lang, hat diese Beziehung gehalten. Es war dann so, dass der Bursch in einer Disco ein Mädchen kennengelernt hat, die Christine D. Die war damals 16 Jahre alt, also um 3 Jahre jünger als er. Wir gehen jetzt schon ins Jahr 1982. Also da war die Sieglinde Z. fast 40, der Bursch 19 und das Mädchen 16 Jahre alt. Und er hat dann eben dieses Mädchen kennengelernt. Das dürfte seine erste wirkliche große Liebe gewesen sein, auch bei dem Mädchen. Also die waren sehr verliebt ineinander. Es war eine romantische Beziehung, also die haben sich erst 14 Tage oder so gekannt, also er hat dem Mädchen Geschenke gemacht, so Kleinigkeiten, also sehr liebe Aufmerksamkeiten. Die haben eigentlich nur sich geküsst und hier und da also Händchen gehalten, ja, sind zusammen spazieren gegangen, haben sich in Lokalen getroffen, waren sehr verliebt ineinander. Und die Sieglinde Z. hat schon gemerkt, dass sich der Michael K. von ihr zu distanzieren beginnt, also dass er weniger Zeit für sie hat, dass er nur mehr noch ganz selten zu ihr kommt, eigentlich gar nicht mehr zu ihr kommt. Und hat ihn dann wirklich also darauf angesprochen, was da eigentlich los ist. Und dann hat er gesagt, ja, also er hat sich wirklich sehr verliebt in dieses Mädchen und er muss natürlich diese Beziehung mit ihr beenden. Man muss auch dazu sagen, dass er natürlich diesem Mädchen nichts von seiner seltsamen Beziehung, die er 3 Jahre lang hatte, erzählt hat. dann hat die Sieglinde Z. einmal zuerst verständnisvoll ihm gegenüber reagiert und hat gesagt, ja, also ich verstehe das, dass du ein jüngeres Mädchen haben willst. Und sie will nur, sie hat dann so von ihm verlangt, hat gesagt, ja, also solltest du heiraten, ich will dann, also wenn ihr Kinder bekommt, will ich die Ersatzgroßmutter sein. Sie hat sich sehr, sehr nett sozusagen gegeben und hat dann auch diesen Burschen, hat dann gesagt, ja, sie möchte dieses Mädchen unbedingt kennenlernen. Es war dann wirklich so, dass der Bursch mit dem Mädchen zu dieser Frau gekommen ist.
Also ein eher ungewöhnlicher Vorschlag dieser älteren Frau und ein ungewöhnliches Ende einer Beziehung. Also sie hat vorgegeben, überhaupt nicht gekränkt gewesen zu sein, sondern hat sogar ihn dazu ermutigt, das Mädchen mitzunehmen, damit sie kennenlernen kann. Wie ist dieser Kennenlerntag abgelaufen? Kann man das noch rekonstruieren?
Die beiden jungen Leute sind dann also zur Sieglinde Z. gefahren. Der Mann war wieder mal im Spital und sie hat da vorbereitet gehabt, also so selbstgebackenen Kuchen und Kaffee und alles. Also, und man muss auch dazu sagen, diese Sieglinde Z., also dass man sich das irgendwie vorstellen kann, war eine auch dem Anschein nach äußerst konservative Frau. Also die hat immer so Faltenröcke getragen, hochgeschlossene Blusen, also war jetzt nicht besonders irgendwie geschminkt oder so. Also sie hat sich jetzt nicht, weil man könnte ja zuerst irgendwie den Eindruck bekommen haben, wenn die mit so einem jungen Burschen ein Verhältnis hat, dass sie da irgendwie modernst hergerichtet war. Na, ganz im Gegenteil. Und dann kommt eben dieser Bursch mit seiner Freundin zu ihr und das war ein bildhübsches Mädchen. Die sitzen da und sie hat dann erst später erzählt, also es ist in ihr dann eine irrsinnige Wut aufgekommen, ja, auf das Mädchen vor allem, aber auch natürlich auf den Michael K., weil sie erstens gemerkt hat, diese Verbindung zwischen den beiden, also dass die beiden halt wirklich sehr ineinander verliebt sind. Und dann ist noch gewesen, dass ihr das Mädchen gezeigt hat, zwei Ringe, die sie getragen hat, zwei Goldringe. Und diese zwei Ringe hat ihr der Bursch geschenkt gehabt schon, ja, also das hat das Mädchen auch so einen, als so einen Beweis gesehen, dass er es ernst mit ihr meint. Und sie hat gewusst, dass diese zwei Ringe von ihrem Geld gekauft worden sind. In ihr sei dann ein fürchterlicher Hass aufgekommen.
Das Mädchen, das in der Nähe von St. André gewohnt hat, hat in Wien gearbeitet als Kosmetikerin, ist jeden Tag in der Früh in der Bushaltestelle gestanden, um zu ihrem Job zu fahren. Was passiert dann?
Das war dann am 20. Oktober 1982. Also es war ein paar Tage nach diesem Besuch. Das Mädchen hat ja eben diese Frau Z. gekannt. Sie ist in ihrem Heimatort, das ist in Ollern, das ist auch in Niederösterreich, das ist ungefähr 20 Fahrminuten, Autofahrminuten entfernt von St. André Wördern, ist sie dort gestanden, weil sie hat eine Lehre in Wien auf der Roten Turmstraße in einem sehr tollen Kosmetiksalon gemacht. Ist dort gestanden, das wusste diese Frau Z. und ist dann dort mit ihrem weißen Golf hingefahren, hat das Mädchen bewusst abgepasst, hat ihm dann erzählt, ja, also ich habe dich da gesehen, ich führe dich rein, ich habe heute frei, ich führe dich nach Wien. Damit haben wir ja noch Zeit. Das heißt, wir können noch einen Umweg zu mir nach Hause machen und ich mache dir ein tolles Frühstück. Die Christine D. ist vollkommen ahnungslos da in eine fürchterliche Falle getappt.
Was dann passiert, klären wir noch etwas später, aber wem fällt zunächst auf, dass Christine D. verschwunden ist?
Ja, ihrer Chefin und ihren Mitarbeiterinnen, ihren Kolleginnen. Jeder ist einmal total verwundert, dass sie ohne Entschuldigung in die Arbeit kommt. Dann wurde bei ihr daheim angerufen. Ihre Eltern konnten sich das auch nicht erklären. Niemand konnte sich das erklären. Also sie war wirklich wie vom Erdboden verschluckt plötzlich. Und niemand konnte sich das auch deshalb erklären, weil sie ein äußerst zuverlässiges Mädchen war. Also sie hat immer angerufen, wenn sie wo zu spät kommt. Und sie war ja auch glücklich und hätte ja auch keinen Grund gehabt, einfach irgendwie so zu verschwinden. Also das alles war halt sehr seltsam. Es gab dann, also natürlich wurde sehr, sehr rasch die Polizei alarmiert und hat natürlich viele Umfeldrecherchen auch bei ihr gemacht. Also dann ist man ja auch draufgekommen, natürlich sehr rasch, dass sie eine Romanze mit dem Michael K. hatte. Dann hat man natürlich sich diesen Burschen einmal angeschaut, wenn man hat ja nicht gewusst, vielleicht hat der irgendwas gemacht. Dann wurde auch in St. André Wördern, wo der auch her war, recherchiert und dann haben langsam irgendwie die Leute dort angefangen zu erzählen, also dass es da diese eigenartige Beziehung zur Sieglinde Z. gibt. Es hat niemand jetzt wirklich gesagt, ja, die haben ein Verhältnis miteinander, weil es hat ja niemand gewusst. Aber es ist halt den Menschen dort schon seltsam vorgekommen, dass eine Frau, die eben um die 40 ist, mit einem so viel jüngeren Buben sogar auf Urlaub fährt. Dadurch ist man mal auf ihn gekommen, hat die Polizei mal von diesem Gerücht erfahren. Und dann ist noch etwas gewesen, also dieses Ollern ist ja wirklich eine ganz kleine Ortschaft in Niederösterreich und da gibt's nur eine Busstation und dort ist halt das Mädchen in der Früh gestanden. Da haben Menschen gesehen, dass sie damals, dass sie eingestiegen ist in einen weißen VW Golf. Und dann hat sich irgendwie sozusagen der Kreis geschlossen, weil man hat dann auch gewusst schon, dass diese Kinde Z einen weißen Golf besitzt. Damit ist sie halt unter schweren Tatverdacht geraten.
Bevor man sie dann befragt, vergeht aber noch ein bisschen Zeit und die Sieglinde Z hat natürlich auch versucht, dem Michael K. zu erklären, was möglicherweise mit dem Mädchen passiert ist.
Ja, also das war noch davor, bevor man halt draufgekommen ist. Also er war dann ja vollkommen fertig, auch wie das Mädchen verschwunden ist. Und sie hat dann versucht, ihn halt zu trösten und hat dann zu ihm gesagt, na siehst du, das wird wahrscheinlich so gewesen sein, ein junges Mädchen und die ist mit irgendjemand anderen abgehauen einfach. Also wollte ihn sozusagen da irgendwie zu sich wiederziehen.
Es wurde ein Konnex hergestellt zwischen der Golfbesitzerin, die Sieglinde Z ist, und jenem Menschen, der die Christine D. bei der Bushaltestelle mitgenommen hat. Und die Polizei geht natürlich nachschauen zu Sieglinde Z. Wie geht's weiter?
Jetzt haben wir mal Verhöre mit ihr begonnen. Also sie hat einmal zuerst gesagt, also sie hat überhaupt nichts mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun. Und dann war aber natürlich auch schon sehr auffällig in ihrem Garten. Also da hat man schon gesehen, dass da irgendwie Grabungen stattgefunden haben müssen. Kürzlich. Und dann haben die Kriminalbeamten dort zu graben begonnen und haben eben Körperteile von der Christine D. gefunden.
Und somit war klar, dass die Sieglinde Z. die Mörderin der Christine D. ist. Konnte man rekonstruieren, wie das Ganze abgelaufen ist?
Also sie hat ja dann auch ein Geständnis abgelegt, also wie weit das jetzt dieses Motiv, das sie nennt, stimmt, das konnte nie wirklich geklärt werden, weil man kann sich ja nur auf sie verlassen. Die Fahnder haben immer geglaubt, dass es eine vorbereitete Tat war und dass sie sogar in ihrem Garten schon Löcher ausgegraben hatte, bevor sie das Mädchen abgeholt hat von der Busstation. Es war so, sie hatte in dieser Woche damals frei, weil sie wäre damals, also sie wäre ein paar Tage später 40 Jahre alt geworden. Eigentlich war geplant gewesen, bevor ihr junger Liebhaber dieses Mädchen kennengelernt hat, dass er mit ihr ihren 40. Geburtstag verbringt. Und sie war dann alleine in ihrem Haus und hätte fürchterliche Depressionen bekommen, noch mehr nach diesem Besuch, der da stattgefunden hat, und wollte sich dann umbringen und also sie hat lauter solche Dinge halt erzählt, also und sie hat sich gedacht, ihr Leben ist aus und sie kann ohne dem Michael nicht leben und hat einen fürchterlichen Hass auf dieses Mädchen, also einen ganz, ganz schrecklichen Hass entwickelt und wollte dann aber mit diesem Mädchen eine Aussprache haben. So hat sie es gesagt. Drum hat sie das Mädchen von der Busstation abgeholt und hat sie dann eben zu sich mit nach Hause genommen und bei einem Frühstück, sie haben wirklich angeblich ein Frühstück gemacht, hat sie dem Mädchen dann erzählt, dass sie die langjährige Geliebte ihres Freundes ist. Woraufhin die Christine D. sie ausgelacht hätte und zu ihr gesagt hätte, na also der Michael hätte sich nie in seinem Leben mit so einer alten, konservativen, nicht gut aussehenden Frau eingelassen. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß man ja überhaupt nicht. Fakt ist, sie hat das Mädchen erstochen in der Küche mit 8 Messerstichen, sehr gut geführten, weil sie ist in einer Jägerfamilie aufgewachsen und war mit Jagdwerkzeug auch irgendwie vertraut. Hat dann den Leichnam in die Garage geschleppt des Hauses und ihn dort zerstückelt und hat dann die Leichenteile, also teilweise auf dem Grundstück vergraben, teilweise auf einem anderen Grundstück, das sie und ihr Mann geerbt hatten, auch ganz in der Nähe. Und sie hat auch ein bisschen was, also gewarnt und so weiter, verbrannt, auch ein paar Leichenteile. Und sie hat dem Mädchen, also dem Leichnam, die 2 Finger, auf denen diese Ringe waren, abgeschnitten. Das hat man auch nie gefunden, ja. Und sie hat dann gesagt, sie hat diese 2 Finger in die Donau geworfen, sozusagen, um endgültig zu vernichten, was nie hätte passieren dürfen.
Was für eine grauenvolle Tat einer sehr, sehr unscheinbaren Frau, einer konservativen, hochgeschnürten Frau, hast du vorher beschrieben. Wie kam es so weit? Wie war das Leben dieser Sieglinde Z.?
Ich habe da jetzt, also obwohl das so viele Jahre her ist, habe ich noch sehr viel am Wohnort recherchiert, konnte ich ein ganz gutes Bild von ihr irgendwie zeichnen. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sie von Jugend an gekannt haben. Es leben auch wirklich noch viele dort, also die wirklich frühere Nachbarn waren ja, war sogar eine Nachbarin dabei, ja, wegen der sie eigentlich angefangen hat, dann auf einem anderen Grund, auf diesem anderen Grundstück noch Leichenteile zu vergraben, weil die hat irgendwie komische Vorkommnisse in dem Garten gesehen damals und hat sie schon darauf angesprochen. Darum hat sie dann angefangen, da also Leichenteile wegzuschaffen. Gehen wir zurück. Sie ist aus einer sehr konservativen Familie gewesen. Sie ist auch immer in die Kirche gegangen, also nach außen hin immer alles, also sehr, sagen wir mal, äußerst überangepasst. Sie war auch in ihrer Jugend, also sie war eher immer ein stiller Mensch, haben alle gesagt. Sie hat nie jetzt in ihrer Jugend einer Clique angehört, ist da jetzt nicht irgendwo mit Freundinnen irgendwo hingegangen oder sie hat da nirgendwo da irgendwie dazugehört, sondern war lieber irgendwie daheim und hat sich irgendwie vorbereitet auf die Schule und sie hat ja auch eine gute Karriere gemacht. Sie wurde dann Sekretärin und ist da eben wirklich eine anerkannte Anwaltsgehilfin geworden. Hat ein sehr stetes Leben eigentlich geführt, hat dann in jungen Jahren schon ihren Mann kennengelernt. Der war ungefähr genauso wie sie, auch eher still, eher introvertiert und beide waren halt sehr auch darauf bedacht, dass sie sich etwas schaffen. Also sie haben sich ja wirklich dieses Haus in St. André-Wörden, also mit dem Grundstück, also sie haben das Haus selber gebaut. Ich weiß nicht, ich habe mir da so bei dieser Geschichte gedacht, wie ich mit den Leuten gesprochen habe, also wenn man sich so angehört hat, wie die beiden gelebt haben, also die haben sich nie etwas gegönnt, also die sind nie auf Urlaub gefahren, sind nicht einmal in ein Restaurant essen gegangen und so, alles sehr, sehr sparsam, haben halt irgendwie nur für die Zukunft gelebt und haben da offensichtlich die Gegenwart vergessen. Also das ist mir so vorgekommen. Und genauso war es, sie hatten beide einen großen Kinderwunsch, aber haben sich gemeinsam diese Vorgabe gemacht, sie können erst ein Kind bekommen, wenn das Haus ausbezahlt ist. Und man muss ja auch noch überhaupt in dieser Zeit zurückgehen, 1982. Also heute ist es normal, dass Frauen mit 40 Jahren Kinder kriegen. Zu dieser Zeit haben die Frauen eher früher die Kinder noch bekommen. Wie sie so 36, 37 Jahre alt war und jetzt dieses Haus ausbezahlt war und sie beschlossen haben, muss auch noch dazu sagen, in diesem Haus hat es schon seit Jahren ein Kinderzimmer gegeben, das vollkommen eingerichtet war. Einfach auch für die Zukunft, also dass man sagt, ja, also wenn dann ein Kind kommt, dann ist alles schon hergerichtet. Also es ist wirklich eine eigenartige Lebensweise gewesen. Und dann haben die eben beschlossen, ja, also unsere Kredite sind abbezahlt und jetzt können wir ein Kind bekommen. Und gerade da ist der Mann dann schwer krebskrank geworden. Und da in diesem ganzen Ding heraus hat sich dann auch dieses Verhältnis ja eben entwickelt.
Klingt nach einer unglaublichen Frustration, die in dieser Frau offenbar entstanden ist, was natürlich niemals einen Mord rechtfertigt. Gehen wir jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo es zum Prozess kommt und sie auch verurteilt wurde. Wie läuft das ab?
Da hat es dann natürlich einen Gerichtspsychiater gegeben, der sie untersucht hat. Und der hat dann eigentlich sehr entschuldigend für sie gesprochen. Das war dann im 1983er Jahr. Der hat dann wirklich gesagt, also dass diese Frau halt quasi von Kindheit an immer wieder Frustrationen oder weil sie sich eben so viel verwehrt hat, hat sie eben in diesen Burschen so viel reininterpretiert und sie hat ja auch gesagt immer, also das war das einzige Glück, das sie in ihrem Leben erlebt hat, auch die einzige sexuelle Erfüllung mit diesem Burschen. Und in den hat sie halt so wahnsinnig viel reininterpretiert. Wie der weggebrochen ist, ist ihr Leben zusammengebrochen. Und der Gutachter hat damals gesagt, was natürlich irgendwie ein bisschen angezweifelt wurde, aber er hat gesagt, das Ganze ist in einem Affektdurchbruch passiert. Da ist all der aufgestaute Hass, den sie eigentlich schon lange in sich getragen haben muss, auf vieles, ist dann sozusagen aus ihr herausgebrochen und hat sich irgendwie auf dieses Mädchen konzentriert. Sie wurde dann auch zu einer relativ geringen Strafe für dieses doch sehr schwere Delikt verurteilt.
Nämlich zu nur 20 Jahren und sie wurde ja auch frühzeitig entlassen, noch vor der Jahrtausendwende 1998. Wie hat sie sich eigentlich vor Gericht präsentiert, Martina?
Das konnte ich nur in alten Zeitungsberichten nachlesen. Also da dürfte sie die ganze Zeit nur geweint haben und gesagt haben, also sie versteht sich selbst nicht und sie kann sich überhaupt nicht erklären, wie sie zu so einer Tat fähig sein konnte. Ja. Und auf jeden Fall hat es doch irgendwie Eindruck auf die Geschworenen gemacht, weil sie wurde nicht zu lebenslanger Haft. Also bei der Schwere dieses Delikts, also hätte man schon auch lebenslang geben können. Also wurde nur zu 20 Jahren Haft verurteilt. Sie ist dann in die Justizanstalt Schwarzau gekommen. Sie wurde dann auch von ihrem Mann weiter besucht. Der Mann hat ja weiter zu ihr gehalten. Er hat auch gesagt, er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass das seine Frau ist, weil er hat sie immer nur als liebevolle, gute Partnerin kennengelernt, sein ganzes Leben. Also er hat sie sozusagen nicht fallen lassen. Aber was man auch bei dem Mann sagen muss, also er hat diese Tat natürlich ganz abscheulich gefunden und hat fürchterliches Mitleid gehabt mit der Familie des Opfers und hat dann dieses Haus eben, wo, also nicht das Haus, wo das passiert ist, sondern das andere Haus mit dem Grundstück, das geerbt wurde, hat er verkauft und hat das ganze Geld der Familie des Opfers gegeben, was natürlich, also es kann ja nie Geld einen Menschen ersetzen.
Das Ganze ist mehr als 4 Jahrzehnte her. Was wurde eigentlich aus all diesen Menschen? Viele davon leben ja noch.
Der Ehemann von der Siglinde Z ist dann relativ bald an seiner schweren Krebskrankheit verstorben. Die Familie von der Christine D. hat also ein fürchterliches Leid gehabt. Die Eltern, der Vater ist dann auch irgendwann gestorben, die Mutter lebt noch. Also das weiß man in der ganzen Ortschaft, dass das natürlich niemals die Familie verkraftet hat, dass das natürlich ganz, ganz fürchterlich war und also ihr ganzes Leben beeinträchtigt hat. Der Michael K. ist dann relativ rasch nach dieser ganzen Tat, also von St. André-Wörth dann weggezogen in eine andere Ortschaft in Niederösterreich. Er soll mittlerweile ganz gute Karriere gemacht haben, Familie also lange schon gegründet haben. Er will mit all dem nichts mehr zu tun haben. Und ja, das Interessanteste ist also, die Siglinde Z. ist 1998 freigekommen wegen guter Führung, wollte dann zunächst wieder in dieses Haus, das es ja noch gegeben hat, in St. André-Wörth ziehen, konnte dann dort aber irgendwie nicht bleiben, weil es haben dann irgendwie die Leute, haben sie dort verachtet und es hat niemand mit ihr gesprochen und es soll sogar so gewesen sein, also dass sie, wenn sie in Lebensmittelgeschäfte gegangen ist, dass sie nicht einmal bedient wurde, ja. Und dann hat sie beschlossen, all das dort zu verkaufen. Das hat sie dann auch getan. Und sie ist nach Kärnten gezogen und hat einen neuen Namen angenommen. Und es ist völlig unbekannt, ob sie noch lebt oder nicht.
Sollte sie noch leben, wäre sie etwas über 80 Jahre alt mittlerweile. Mhm. Wenn Frauen morden, das ist der Themenschwerpunkt im aktuellen Heft Krone Verbrechen, den du gewählt hast, Martina. In der nächsten Folge geht es um eine unglaublich blutige Tat, wiederum einer Frau. Und da sprechen wir auch über ein Interview, das du mit der Sigrun Rossmann geführt hast, in dessen Mittelpunkt auch die Aussage steht, Frauen sind die besseren Mörder, Martina. Das wird sehr, sehr spannend. Wir freuen uns darauf. Und zwar in 2 Wochen ist es soweit. Für alle, die von True Crime nicht genug bekommen, jeden Montag gibt es einen Newsletter zu abonnieren auf krone.at und natürlich jeden Sonntag gibt es auch vieles von dem, Martina, zu lesen.
Ja, da mache ich halt wie immer meine Kriminalreportagen.
In der Kronenzeitung. Alles Gute, bis dann.
Danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.